Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Heimatliebe ist ein Wort, bei dem die Algorithmen des Internets keinen Alarm geben. Es ist nichts Extremistisches, nichts Terroristisches oder Gewaltverherrlichendes an diesem Wort. Aber rechte Netzwerke arbeiten gern mit solchen scheinbar harmlosen Begriffen und benutzen sie, um zum Beispiel in Elternforen Stimmung zu machen gegen Menschen aus anderen Ländern. Wie behutsam und subtil sie dabei vorgehen, das schauen wir uns heute am Beispiel eines Forums für junge Mütter an. Dann erklärt uns Arno Ozesek, warum die amerikanischen TV-Duelle bei aller Kindergartenhaftigkeit doch Sinn machen. Aber zu Beginn schauen wir erstmal auf den Fall Igor Levit. Igor Levit, kennen Sie, der Pianist aus dem Internet. Gerade in den letzten Monaten haben seine Corona-bedingten Streaming-Hauskonzerte sehr viele Fans erreicht. Aber Igor Levit ist nicht nur erfolgreicher Pianist, er erhebt auch seine Stimme gegen Antisemitismus, gegen Diskriminierung und für die Demokratie. Das macht er öffentlich, das macht er im Netz bei Twitter. Er bezeichnet sich selbst als Aktivisten. Und für dieses politische Engagement ist er gerade mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Aber genau dieses politische Engagement wirft ihm der Musikkritiker Helmut Mauro in der Süddeutschen Zeitung vor. Ist alles keine seriöse Kunst? Das ist sein Tenor. Und er benutzt in dieser Kritik das schwierige Wort Opferanspruchsideologie, worin wiederum viele Kritiker antisemitische Ressentiments bedient sehen. Igor Levit stammt aus einer jüdischen Familie. Mittlerweile hat sich die SZ-Chefredaktion, oder zumindest hat sie um Entschuldigung gebeten, viel hin und her im Netz. Wir wollen in diesem Zusammenhang einmal genauer auf den Sinn und Zweck der journalistischen Gattung Musikkritik schauen, denn als Musikkritik war der Text ja ursprünglich angelegt. Ich habe darüber mit dem Musikjournalisten und Opernkritiker Uwe Friedrich gesprochen und ihn zunächst gefragt, ob es sich bei diesem Text aus seiner Sicht um eine Musikkritik handelt.
Er ist eine sehr verunglückte Musikkritik, denn Helmut Mauro bringt ja doch einige Musik, ja, kritische, musikwissenschaftliche, wenn man so will, Kriterien an. Er wirft Igor Levit unter anderem vor, ein schlechtes Legato zu haben, ohne das nun weiter auszuführen. Er vermischt dann verschiedene Themen, wo man sich durchaus fragen kann, ob das in eine Musikkritik reingehört oder ob er nicht viel besser das voneinander getrennt hätte, hätte man ja auch machen können, den Musiker Igor Levit getrennt betrachten vom Twitterer.
Lassen Sie mich bei dieser Trennung noch mal kurz nachhaken. Der Kritiker wirft Levit vor, kein anständiger Musiker zu sein, weil er seine Prominenz nicht aus wertiger Musik, sondern aus Tweets und Öffentlichkeitsarbeit jenseits der Musik erlangt. Das ist der Vorwurf. Können Sie damit was anfangen?
Mir ist, glaube ich, schon klar, was er damit meint, denn natürlich hat Igor Levit eine große Aufmerksamkeit durch seine Twitter-Äußerungen erlangt und man kann sich durchaus fragen, ist das ein Marketing-Gag? Glaube ich im speziellen Fall von Igor Levit nicht, aber es gibt ja auch Fälle, wo natürlich eine Karriere genau geplant wird mit Imagefilmen, mit Äußerungen in bunten Blättern, in Magazinen, die dann in der Tat künstlerisch nichts beizutragen haben. Und das machen auch vorzugsweise Künstler, die dann ihren eigentlichen Zenit schon überschritten haben.
Aber da lassen Sie mich genauer nachfragen. Einem Rapper zum Beispiel wie Kanye West würde man ja nicht vorwerfen, dass er kein Künstler ist, weil er Präsident der Vereinigten Staaten werden will, gehört eben zum Gesamtkunstwerk. Ist das also das Problem der Kritik für klassische Musik, dass da immer noch ein diffuser Wertebegriff von künstlerischer Qualität herrscht, die erfüllt werden muss?
Ja, das hat ganz sicher mit dem 19. Jahrhundert zu tun und zu einem Kunst-Religions-Geschehen, das da auch erwartet wird im Konzertbetrieb, wo der Dirigent immer noch als unvergleichlicher, unbewegter Beweger oder nur kaum bewegter Beweger der großen Kunst erscheint. Und das möge dann bitteschön nichts mit der Tages- oder gar Parteipolitik zu tun haben. Das hat natürlich so nie gestimmt, denn diese Hochkultur, egal ob Literatur, bildende Kunst, darstellende Kunst, Musik, die waren natürlich immer Ideologieträger der bürgerlichen Schicht, die diese Kultur hervorgebracht hat.
Das heißt, um den Medienaspekt ein bisschen ins Zentrum zu rücken, muss sich die Musikkritik, die journalistische Form der Musikkritik, da ein wenig modernisieren?
Da bewegt sich ja im Moment ungeheuer viel. Und ich bin eigentlich gar kein Freund dieser geforderten Modernisierung. Ich wäre schon froh, wenn die verschiedenen Genres und Gattungen, nämlich die Kritik eines Konzerts, die Betrachtung vielleicht auch der Person des Künstlers und seines öffentlichen Verhaltens, das Privatverhalten geht uns ja sowieso nichts an, dass also so etwas getrennt würde und nicht vermischt würde, da tut sich im Moment eine Menge, hat auch mit dem Internet zu tun, nicht nur mit Twitter, sondern auch mit jeder Menge Musikblogs, wo sich dann jeder mehr oder weniger kompetent ausschütten kann. Also die Kriterien geraten da im Moment sowieso sehr durcheinander.
Oder andersrum müsste vielleicht auch die Musikkritik in die Richtung lernen, dass es eben auch zu einem modernen Musiker dazugehört, sich zu vermarkten, dass die äußere Erscheinung, die Vermarktung insgesamt auch Teil des künstlerischen Daseins ist und insofern auch Teil einer Musikkritik sein könnte.
Das ist ein ganz großes Thema im Moment. Wird auch viel diskutiert unter uns Kollegen. Wie sehr interessiert uns das oder interessiert uns doch nur, was auf dem Podium oder auf der Opernbühne passiert? Sind alles Grauzonen? Muss man alles von Fall zu Fall entscheiden? Ich glaube, man tut sich keinen Gefallen, wenn man das vermischt. Andererseits freut man sich natürlich auch über jeden Musiker, der eine gesellschaftspolitische Haltung hat, die über das reine, perfekte Musikmachen hinausgeht. Dann muss man allerdings auch aushalten können, dass diese Meinung nicht mit der eigenen übereinstimmt.
Jetzt ist der Fall noch nicht abgeschlossen. Die SZ hat sich entschuldigt oder um Entschuldigung gebeten gegenüber Igor Levit. Aus Ihrer Sicht war und ist das angemessen, Herr Friedrich?
Das ist immer eine problematische Sache, wenn eine Redaktion sich für das entschuldigt, was sie vorher veröffentlicht hat. Man setzt sich zwischen die Stühle, die Entschuldigung kommt beim Adressaten nicht so wirklich an, wird nicht wirklich ernst genommen. Gleichzeitig fällt man dem Autoren in den Rücken. Wir Musikkritiker machen immer mal Fehler. Ich weiß, wovon ich rede. Und das dann wieder einzufangen, ist immer schwierig, wenn man nicht direkt das Gespräch mit den betroffenen Künstlern sucht. Dann kann das glücken. Ansonsten macht man es meistens mit Entschuldigungen nur noch schlimmer.
Das Gespräch hat Igor Levit bislang abgelehnt.
Das ist ja auch sein gutes Recht, zu sagen, nein, diese Entschuldigung nehme ich nicht an. Eine Entschuldigung hat ja immer auch einen Adressaten und der kann sagen, nein, ich bin so verletzt und ich habe gute Gründe dafür, verletzt zu sein. Diese Entschuldigung nehme ich nicht an. Das war unentschuldbar.
Der Musikjournalist und Opernkritiker Uwe Friedrich zur Kritik an der Kritik an Igor Levit. Deutschlandfunk hier, Medias Res. Ist eine komische Zeit, die Sie möglicherweise auch erlebt haben. Die erste Zeit mit einem Neugeborenen zu Hause. Schlaflose Nächte, das Kind schreit und keiner weiß so richtig wieso. Und auf der anderen Seite doch viele recht einsame Momente, wenn man als Eltern zu Hause hockt, das Kind schläft, aber weiter als 5 Meter kann man sich nicht entfernen. Viele junge Eltern surfen in der Zeit, und zwar in Elternforen. Da gibt es Tipps, da tauscht man sich aus, man findet Antworten auf die vielen Elternfragen. Aber genau in solchen Foren machen sich immer häufiger identitäre Influencerinnen und Influencer breit, um unter dem Deckmantel scheinbar harmloser Posts rechtsradikale Thesen zu verbreiten. Dennis Kogel hat für Medias Res recherchiert.
Nora Imlau ist Journalistin und Autorin und sie ist sich sicher, die liberale Community der bindungsorientierten Eltern hat ein Problem. Und das ist eine Offenheit für rechte bis rechtsextreme Thesen.
Das ist tatsächlich was, was ich auch beobachte, worüber ich auch schon vor Jahren angefangen habe zu schreiben. Also das ist keine neue Entdeckung.
Vor etwa 15 Jahren hat Nora Imlau gemeinsam mit anderen Eltern das Konzept der bindungsorientierten Erziehung in Deutschland populär gemacht. Es besagt, dass Kinder vor allem Nähe und sichere Bindungen brauchen, um gut aufzuwachsen. Die Community auf Instagram erlebt sie als wertvollen digitalen Raum für Austausch. Aber immer wieder fallen Nora Imlau Formulierungen auf, die sie stutzig machen.
Es hat tatsächlich damit, glaube ich, angefangen, dass in der Community dann teilweise von ganz normalen Menschen, die eben in entsprechenden Facebook-Gruppen, Foren, E-Mail-Verteilern drin waren, Positionen geteilt wurden, die nicht offen ausländerfeindlich waren, aber die eben an so faschistische Narrative angeknüpft haben. Im Sinne von, wäre es nicht sinnvoll, weil unsere Politik, anstatt zum Beispiel Flüchtlingen so viel Geld zu geben, erstmal unsere Hebammen retten würde. Ne?
Rechte bis rechtsextreme Akteure finden Themen, an die sie anknüpfen können, in verschiedensten Online-Communities. Aktuell sei die Plattform Instagram aber besonders wichtig, sagt der Journalist Arne Steinberg.
Einerseits ist Instagram natürlich sehr beliebt, hat sehr hohe Nutzungszahlen und der andere Grund ist, dass Instagram eben eine spezielle Wirkweise hat, die über Grafiken und Bilder funktioniert und die werden natürlich von Menschen ganz anders konsumiert als Textinhalte, viel schneller, viel eindrücklicher und ich glaube, diesen Fakt oder diese beiden Fakten hat man sich zunutze gemacht, um eben Strategien zu entwickeln, dass Instagram eben auch durch rechte bis rechtsextreme Ideologie beeinflusst werden kann.
Arne Steinberg ist Teil eines Rechercheteams von Korrektiv und hat kürzlich untersucht, wie Accounts, die etwa der rechtsextremen identitären Bewegung nahestehen, Communities auf Instagram unterwandern. Zum Teil passiere das sehr subtil.
Ich glaube nicht, dass das sofort zu erkennen ist, dass es sich dabei um rechte bis rechtsextreme Inhalte handelt.
Inhalte und Botschaften seien oft kodiert. Statt offen rechtsextreme Parolen zu posten, würden Begriffe wie Heimatliebe benutzt. Das mache es für Instagram besonders schwer, rechtsextreme Inhalte zu löschen. Rechte Influencer testen auch die Akzeptanz ihrer Botschaften in Communities aus, etwa über die Reaktionen auf Stories, die nach 24 Stunden wieder gelöscht werden.
Das heißt also, dass diese Story-Funktion so ein bisschen wie eine Angel dient, um eben zu schauen, wer reagiert positiv, ist bei dieser Person die Ideologie schon gefestigt oder kann man da eventuell noch was machen, sodass eben daraufhin die Gruppen ja sich auch ihren Nachwuchs so ein bisschen heranziehen.
Laut Steinberg spielen dabei Accounts und Bilder von Frauen eine zentrale Rolle. Denn schöne Bilder schöner Menschen passen nicht nur gut ins Netzwerk, sie lassen rechtsextreme Aussagen weniger bedrohlich wirken. Zu sehen sind dann Bilder, wie sie ganz häufig sind in der Community. Kinder, Natur, Familien. Die Botschaften dagegen, erzählt Nora Imlau, verbreiten Skepsis gegenüber dem Schulsystem, Kitas oder Impfungen. Und gerade junge Mütter können dafür sehr anfällig sein, glaubt die Autorin.
Viele junge Frauen sitzen alleine zu Hause viele, viele Stunden am Tag mit ihren Babys oder Kleinkindern, mit denen sie nicht in dem Sinne reden können, sind ganz, ganz viel allein und sehnen sich nach Austausch. Und ihr Handy haben sie immer in der Hosentasche.
Auch ihr selbst hat Instagram in solchen Zeiten stark geholfen. Doch dass hier versucht wird, rechtsextreme Einflussnahme zu üben, das sei vielen bisher eben nicht klar gewesen. Wer genau hinter dieser Einflussnahme steht, ist noch nicht eindeutig belegt. Arne Steinberg vermutet aber gezielte Kampagnen.
Ich habe noch nicht genau herausgefunden, wer tatsächlich die Leute im Hintergrund sind, aber da gibt es natürlich die üblichen Verdächtigen. Und ich denke schon, dass dort auch im Zusammenspiel mit den einzelnen Gruppierungen klar festgelegt wird, wie Einzelpersonen auf Instagram sich präsentieren sollen. Also da wissen wir auch von Schulungen, die stattgefunden haben. Das ist schon eine gewisse strategische Komponente, die dahinter steht.
Steinberg hofft, dass Instagram härter gegen solche Inhalte durchgreift. Nora Imlau sieht dagegen ihre eigene Community in der Pflicht, sich stärker gegen rechtsextreme Inhalte abzugrenzen.
Das ist etwas, was ich mir von der Community insgesamt mehr wünschen würde. Eine Reflexion der eigenen Privilegien und eine Solidarität. Eine explizit ausgesprochene Solidarität mit allen Menschen, die auch andere Entscheidungen treffen als wir.
Denn nur wenn Communities, die Offenheit und Akzeptanz hochhalten, verstehen, dass diese Offenheit von rechtsextremen Strömungen ausgenutzt wird, können sie sich vor dieser Einflussnahme schützen.
Dennis Kogel berichtete, was ein Präsident namens Donald Trump sagt, für dessen Wähler ist das eigentlich völlig egal. Weit über 10.000 Mal hat Trump bewusst und gezielt die Unwahrheit gesagt, aber das quittieren seine Anhänger nur mit Achselzucken. Für sie ist der Mythos Trump, die Vorstellung des Präsidenten als Macher, als Jobmotor, als Patriot und Mauerbauer viel wichtiger als die schnöde Wahrheit. Insofern könnte man schlussfolgern, dass das zweite TV-Duell am Freitag nur wenig ändern wird, auch wenn jetzt alles in gelenkten Bahnen laufen soll, dank Stummschalttaste. Wenn wir uns aber die Historie der TV-Duelle im amerikanischen Wahlkampf anschauen, dann stimmt dieses düstere Bild vielleicht doch nicht. Denn dieser Rückblick zeigt, dass das gesprochene Wort in diesen Duellen sehr wohl Eindruck gemacht hat auf die Wähler. Arno Ozzesek hat da mal historisch nachgeforscht.
Medias Res. Arno Ozzesek.
Vor vielen, vielen Legislaturperioden hat der Musikant Andreas, Fried vom Jupiter Dorau, das Album Demokratie herausgebracht und darin den wackeren Reim platziert: Das ist die Demokratie, langweilig wird sie nie. Leider war das auch schon damals Quatsch. Selbst während Bundestagswahlkämpfen, die das politische Äquivalent zu erregenden Endspielen im Sport sein könnten, hört man Medien und Menschen immer wieder laut gähnen. Dass sie nicht komplett wegdämmern, liegt an den TV-Duellen. Klar, auch die sind inhaltlich oft so zäh wie erkaltetes Kaugummi. Doch jeder weiß, um Sachpolitik wird es hinterher kaum noch gehen. Verlässlich aber werden die Medien Gesten und Grimassen, Fauxpas und Pflegeleien, Kleidung und Haltung kommentieren. Siehe 2013, Angela Merkel gegen Peer Steinbrück. Im Dekolleté der Kanzlerin ruhte eine schwarz-rot-goldene Kette, die mehr Aufmerksamkeit abräumte als jedes gesprochene Wort. In Anspielung auf Steinbrücks Konjunktivskepsis, hätte, hätte, Fahrradkette, taucht unter dem Hashtag Schlandkette bald der Gaga-Tweet hätte, hätte, Deutschlandkette auf und ersoff in Likes. So ist das mit TV-Duellen. Sie verwandeln zwar kein Wasser zu Wein, wohl aber Nebensächliches zur Hauptsache. Und das gilt, seit John F. Kennedy 1960 im ersten TV-Duell überhaupt den Kontrahenten Richard Nixon blasser aussehen ließ, als dieser aus Krankheitsgründen war. Bis heute huldigen Journalisten dem sonnengebräunten Kennedy und lassen offen, wie braun Sonnenbräune in Schwarz-Weiß-Flimmerkisten eigentlich rüberkommen kann. Aber stimmt schon, Nixon, für die meisten Radiohörer übrigens der Gewinner des Duells, spitzte sichtbar Schweißperlen aus und, nun ja, er verlor die Wahl. Damit war der Mythos geboren, TV-Duelle seien wahlentscheidend, ein Mythos, dessen wahrer Kern kaum messbar ist, obwohl Indizien andeuten, so klein kann er nicht sein, der wahre Kern. Legendär die Behauptung von US-Präsident Gerald Ford 1976. Es gibt keine sowjetische Vorherrschaft in Osteuropa. Fords Amt ging an Jimmy Carter. Und wenn die im Kreml darüber nicht gelacht haben, haben sie nie gelacht. Anders Ronald Reagan. 1984 lautete die Frage, ist der 73-Jährige zu alt für eine zweite Amtszeit? Reagan, der gegen den viel jüngeren Walter Mondale antrat, lächelte in die Kamera: Ich werde nicht die Jugend und Unerfahrenheit meines Kontrahenten für politische Zwecke ausnutzen. Selbst Mondale lächelte und verlor. Klingt heute wie lupenreine Hochkultur, wenn man an Donald Trump denkt. Nein, wir vergessen nicht, dass sich in der hiesigen Elefantenrunde Kohl, Genscher, Schmidt und Strauß schon 1976 gezofft haben wie schwer erziehbare Halbstarke. Die Konserve bei YouTube ist sehr unterhaltsam. Und in Frankreich geiferten sich vor 3 Jahren Marine Le Pen und Emmanuel Macron dermaßen an, dass ein halbes Land schamrot wurde. Dennoch, der politische Trash-Talker Nummer 1, die Apokalypse in jeder Kommunikation, ist, na klar, Donald Trump. Dass man ihm im zweiten TV-Duell mit Joe Biden das Maul per Stummschaltung stopfen will, zeugt von jener tiefen Verzweiflung, die Donalds Schwester Mary Ann Trump Barry in unvergängliche Worte gekleidet hat. Das Ändern der Geschichte, die fehlende Vorbereitung, das Lügen, heilige Scheiße.
Kennen Sie das Estonia-Gesetz? Das gibt es. Dieses Gesetz schützt die Totenruhe derjenigen, die bei der Estonia-Schiffskatastrophe ums Leben gekommen sind. Aber möglicherweise verhindert dieses Gesetz auch die Beantwortung vieler Fragen rund um den Untergang der Fähre. Auf diese Fragen haben Journalisten für eine Doku versucht, Antworten zu finden. Und dafür sollen sie sich nun rechtlich verantworten müssen. Carsten Schmiester erklärt, worum es geht und beginnt in der Nacht der Katastrophe vor 26 Jahren.
Mayday, Mayday. Estonia.
Notruf der Ostseefähre Estonia. Ende September 1994, nachts bei schwerem Sturm etwa auf halber Strecke zwischen der estnischen Hauptstadt Tallinn und Stockholm. Die Estonia kenterte und sank in weniger als einer Stunde. 852 Passagiere und Besatzungsmitglieder ertranken, nur 137 überlebten. Fest steht, dass die Bugklappe abgerissen und viel Wasser in kurzer Zeit ins Schiff gedrungen war. Der Rest ist bis heute Spekulation. War die Bugklappe zu schwach? Oder war es Sabotage? Gab es illegale Militärtransporte an Bord? Hatte jemand ein Loch in den Rumpf gesprengt? Dieses Loch existiert, 4 Meter hoch und an der größten Stelle 1,20 Meter breit. Bilder eines Unterwasserroboters beweisen das. Gezeigt wurden sie in einer neuen Dokumentation der Streaming-Plattform Dplay. Unmittelbar danach hat die schwedische Staatsanwaltschaft Regisseur Henrik Evertsson und einen Kameramann angeklagt. Der Vorwurf, sie hätten eine Grabstätte verletzt. Die Dreharbeiten unter Wasser seien ein Verstoß gegen das Estonia-Gesetz, das 8 Ostseeanrainer 1995 unterzeichnet hatten und das Tauchen und Filmen am Wrack verbietet. Nur dieses Wrack liegt in internationalen Gewässern. Deutschland zählt nicht zu den Unterzeichnern des Gesetzes, aber das Schiff der Dokumentarfilmer fuhr unter deutscher Flagge. Kompliziert. Dennoch will es die Göteborger Staatsanwaltschaft wissen. Der Prozess gegen die beiden soll am 25. Januar kommenden Jahres beginnen. Ein Angriff auf die Pressefreiheit, sagte Henrik Evertsson im Sender TV Führer. Ich habe keine Straftat begangen und wir haben durch die Außenaufnahmen auch nicht die Totenruhe gestört. Rückendeckung bekommen die beiden Angeklagten von Journalistenverbänden aus Estland, Dänemark, Norwegen, Finnland und auch aus Schweden. Ulrika Hüllert ist Vorsitzende des schwedischen Verbandes. Es handelt sich um internationale Gewässer und dort müssen Journalisten arbeiten können. Die Pressefreiheit muss über dem Estonia-Gesetz stehen. Und sie geht noch weiter. Es dürfte eigentlich weder eine Anklage noch einen Prozess geben. Die Pressefreiheitsverordnung sagt auch, dass es möglich sein muss, Informationen zu veröffentlichen, die von allgemeinem Interesse sind, ohne das Risiko, sich damit strafbar zu machen. Unterdessen läuft die politische Debatte über eine neue, offizielle Untersuchung des Wracks der Estonia, ausgelöst eben durch diese Dokumentation. Estland fordert sie, auch Finnland will sie haben. Schweden zeigt sich offen, weist aber darauf hin, dass dafür das Gesetz geändert werden müsse. Was bestimmt nicht bis Januar passiert. Und selbst wenn, die Anklage gegen Kameramann Linus Andersson und Henrik Evertsson würde nicht rückwirkend gegenstandslos gemacht. Doch die beiden sehen ihrem Prozess gelassen entgegen, so Evertsson. Dieses Gesetz ist noch nie angewandt worden. Es gibt keinen Präzedenzfall. Der Ausgang ist völlig offen. Allerdings erwarte ich einen Freispruch.
Eine Doku über den Untergang der Estonia und nun sind die verantwortlichen Journalistinnen und Journalisten angeklagt worden. Carsten Schmiester berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Detlef Scherle und ich arbeite hier bei der Allgemeinen Zeitung als Ressortleiter für die Stadt Coesfeld. Wir berichten über die Ehrenamtspreisverleihung hier in Coesfeld. Das ist natürlich dieses Jahr unter Corona-Bedingungen was ganz Besonderes. Die findet nämlich nicht wie sonst im großen Rahmen statt, sondern nur in ganz kleinem Rahmen. Aber dem Bürgermeister war das ganz wichtig, das trotzdem zu machen. Nur eine halbe Stunde sozusagen, ohne Musik und Tamtam. Aber ehrenamtliche Würdigen ist eben gerade vielleicht auch in Corona-Zeiten wichtig. Und deswegen ist das für uns auch das Aufmacherthema morgen.
Und das war es schon wieder in Sachen Medias Res. Zum Abschied gehört aber natürlich noch der Hinweis auf nicht nur unseren Podcast, sondern auch unseren neuen Podcast nach Redaktionsschluss. Den finden Sie unter deutschlandfunk.de/mediasres. Und schreiben Sie uns auch gerne Feedback zur Sendung und den Themen. Also wir beschäftigen uns mit Journalismus, mit Medien. Vielleicht haben Sie auch mal Lust, selbst aktuelle Themen mitzudiskutieren. Können Sie alles machen in diesem brandneuen Super-Podcast. Hören Sie im Radio immer freitags 15:35 und wie gesagt im Netz deutschlandfunk.de/mediasres. Das war's von uns. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut. Thank you.